Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Diese Nachricht erreicht sie im Gefängnis. Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi bekommt den Friedensnobelpreis. Und das ist für die Frauen im Iran ein Signal.
Aufmerksamkeit bringt in der Logik dieses Staates Schutz, der eben immer im Dunkeln agiert, der seine Verbrechen am liebsten so begehen möchte, dass niemand es mitbekommt.
Sagt Journalistin Gilda Sahebi. Mit ihr spreche ich drüber, was der Friedensnobelpreis im Iran bewirken kann. Außerdem Thema bei uns Wildschweine. Ihr erinnert euch, im Sommer, da waren die Leute in Kleinmachnow in Brandenburg aufgeregt wegen einer Löwin, die sich nachher als Wildschwein entpuppt hat.
Naja, ich habe zwei kleine Dackel, was soll ich denken? Das ist ja das ideale Löwenfutter wahrscheinlich.
Jetzt machen die Wildschweine wieder Ärger, denn sie rücken den kleinen MachnoerInnen auf die Pelle. Und wir schauen natürlich noch auf Fußball. Bundestrainer der Männer Nagelsmann hat seinen Kader für eine USA-Reise aufgestellt. Wer dabei ist, hört ihr hier im frischen Update-Podcast vom 6. Oktober. Ilka Knigge, mein Name. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Immer wieder muss sie ins Gefängnis. Den Großteil ihres Lebens hat sie sogar dort verbracht. Und auch heute ist sie in einer Zelle, während in Oslo bekannt gegeben wird, dass sie den Friedensnobelpreis bekommt. Ich spreche von der iranischen Journalistin und Aktivistin Narges Mohammadi. Sie ist eine wichtige Figur in der Protestbewegung gegen das iranische Regime. Und letztes Jahr im April meldet sie sich mit dieser Nachricht.
Ich bin heute voller Hoffnung und zuversichtlich, wenn ich ins Gefängnis zurückkehre. Ermutigt, weil Menschen und Organisationen wie ihr mich unterstützt. Ich kehre zurück ins Gefängnis, um den Kampf fortzusetzen.
Heute sagt sie der New York Times, die Anerkennung, die mache sie entschlossener, verantwortungsbewusster, leidenschaftlicher und hoffnungsvoller. Wer ist diese Frau genau? Und was kann dieser Preis für sie und auch für die Rechte der Frauen im Iran bewirken? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Gilda Sahebi sprechen. Sie ist Deutsch-Iranerin, Journalistin, Autorin und Ärztin. Gilda, wer ist Narges Mohammadi? Was kannst du uns über sie erzählen?
Ich finde, dass der Ton, den ihr gerade eingespielt habt, schon sehr viel über sie sagt. Also das muss man sich kurz noch mal vor Augen führen, dass an dem Tag, wo sie zurück muss ins Gefängnis, wo sie ja schon viel Zeit verbracht hat, dass sie da sagt, ich bin glücklich an diesem Tag. Mhm. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel über sie aus und auch viel über viele, viele, viele Frauen und Oppositionelle im Iran, die seit vielen Jahren gegen dieses Regime kämpfen, die immer weitermachen. Und zwar egal, möchte ich nicht sagen, egal, was ihnen passiert, weil es ist nicht egal, aber trotz allem, was ihnen widerfährt in diesem Land. Und sie ist eben jetzt auch wieder im Gefängnis. Und sie setzt sich eben schon sehr lange ein für Menschenrechte, für Frauenrechte. Sie ist auch in diesem Kreis von Aktivistinnen von Shirin Ebadi, die ja auch den Friedensnobelpreis bekommen hat vor einigen Jahren. Und Nasrin Sotoudeh, das sind beides Menschenrechtsanwältinnen. Und sie musste eben und muss immer noch für dieses Engagement, das vor allem auch beinhaltet, dass sie sehr viele Missstände aufdeckt. Also dass sie aus den Gefängnissen heraus berichtet, was diesen Menschen widerfährt, was ihnen passiert und die dafür immer wieder büßen muss. Und das ist ihr Leben tatsächlich.
Und das macht sie ja auch schon länger. Also das macht sie nicht erst seit letztem Jahr, seit dem Tod von Jina Mahsa Amini.
Nee, genau. Das macht sie schon seit vielen Jahren. Sie saß ja auch schon viele, viele Jahre im Gefängnis. Zwischendurch ist sie immer wieder freigekommen. In einer Zeit, wo sie mal zwischendurch frei war, hat sie sogar einen Film gedreht, eine Doku, der heißt Why Torture. Der wird jetzt auch immer wieder gezeigt, unter anderem auf dem Human Rights Film Festival in Berlin im Oktober, wo sie über weiße Folter spricht, wo sie mit Menschen geredet hat, mit sehr vielen Menschen, die weiße Folter erlebt haben. Das heißt Isolationshaft. Ein sehr, sehr eindrücklicher Film. Das heißt, in diesen Zeiten, wo sie auch nicht im Gefängnis war, hat sie weiter gemacht. Und bei der Verkündung des Preises wurde sie ja aber auch ganz direkt in Verbindung gebracht mit der Frau Leben Freiheit Bewegung, weil eben diese zwei so zusammengehören. Also weil das, was sie auch schon lange macht, eben auch aufgeht in dieser Bewegung. Und sie engagiert sich eben auch, seitdem es Proteste gab und gibt im Iran, sehr, sehr intensiv sogar aus dem Gefängnis heraus.
Es hat ja auch schon Entscheidungen des Nobelkomitees gegeben, die waren umstritten, an Barack Obama zum Beispiel 2009 oder an die EU 2012. Was sagst du? Gute Entscheidung dieses Jahr?
Ja, bei den anderen beiden verstehe ich auch gar nichts. Aber das leuchtet mir sehr, sehr ein. Und ich glaube, dass Narges Mohammadi auch tatsächlich stellvertretend mitgeehrt wird für viele, viele Frauen, die im Iran diesen Kampf ausfechten. Und nicht nur Frauen, sondern alle Menschen.
Was kann das denn wirklich bewirken? Also gerade bei so einem krassen autoritären Regime im Iran, was kann so ein Preis da überhaupt ändern?
Sehr viel. Also ich habe heute Morgen beim Frühstück gesagt, ich glaube, dass sich die Mullahs gerade richtig ärgern. Mhm. Die sind gerade, glaube ich, sehr, sehr sauer, weil sie jetzt gerade so endlich ein bisschen Ruhe hatten. Also nach dem Jahrestag im September, wo sie ja die Militärpräsenz extrem hochgeschraubt haben, dass es auf gar keinen Fall wieder Proteste und damit Aufmerksamkeit gibt. Und die gibt es jetzt wieder. Und der Ehemann von Nagis Mohammadi, der im Exil lebt mit den zwei Kindern, der hat heute auch schon gesagt, dass er hofft, dass dieser Preis auch Schutz bringt für Aktivistinnen im Iran. Und das bedeutet das auf jeden Fall. Also Aufmerksamkeit bringt in der Logik dieses Staates Schutz, der eben immer im Dunkeln agiert, der seine Verbrechen am liebsten so begehen möchte, dass niemand es mitbekommt. Und sie ist eine Stimme, die diese Verbrechen immer nach außen getragen hat und das auch weiter tun wird. Und ich glaube, dass sie dabei jetzt geschützter ist.
Du beobachtest die aktuelle Lage im Iran ja ständig. Wie steht es denn gerade um die Proteste? Also du hast eben schon gesagt, sind ein bisschen abgeflacht. Rechnest du jetzt damit, dass sie wieder stärker aufkommen auch dadurch?
Ich glaube nicht, dass sie jetzt akut stärker aufkommen. Mhm. Also jetzt ist ja gerade wieder ein junges Mädchen im Koma, das das Kopftuch nicht getragen hat, Amita Galavant. Die schwebt in Lebensgefahr. Ich habe in den letzten Tagen mit ein paar Freundinnen im Iran gesprochen, ob sie glauben, dass jetzt noch mal Proteste kommen. Und die haben dasselbe gesagt wie das, was ich glaube, dass es jetzt nicht passieren wird, einfach aufgrund der Tatsache, die ich gerade erwähnt habe, dass das Regime so sich bis an die Zähne bewaffnet hat, dass es physisch unmöglich ist, dass die Leute überhaupt zusammenkommen auf den Straßen. Ich glaube, dass die Menschen weiter protestieren werden, diese Straßenproteste, weil protestieren tun sie jeden Tag, aber diese Straßenproteste, wenn das Regime nicht mehr ganz so gut vorbereitet ist, weil der Widerstand immer nur größer geworden ist im letzten Jahr, wo nochmal so viel Gewalt ausgeübt wurde. Also es wird, glaube ich, auf jeden Fall weitergehen, aber kurzfristig das glaube ich nicht.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Narges Mohammadi, eine iranische Frauenrechtlerin, die gerade wegen des Vorwurfs Propaganda gegen den Staat in Haft sitzt. Gilda Sahebi hat uns mehr über sie und über die Bedeutung des Preises für die Frauen im Iran erzählt. Danke dir.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was soll das noch geben mit den Fußballmännern vor der Heim-EM nächstes Jahr? Diese Frage, die kommt ja immer mal wieder auf, weil es Chaos beim DFB gibt. Und nun soll der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann es richten und die Mannschaft wieder fit machen. Vor einigen Länderspielen, die bald anstehen, hat Nagelsmann jetzt heute gesagt, welche Spieler er mitnehmen will. Benedikt Kaninski aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Wie viel frischer Wind ist denn da jetzt dabei bei diesem Kader?
Ja, also insgesamt sind da 7 neue mit dabei im Kader, den Julian Nagelsmann heute bekannt gegeben hat. Da sind Rückkehrer dabei, aber auch 3 komplette Neulinge, unter anderem Stürmer Kevin Behrens, der spielt bei Union Berlin, Mittelfeldspieler Robert Andrich von Tabellenführer Bayer Leverkusen und Chris Führig vom VfB Stuttgart. Und der hat sich laut Trainer Julian Nagelsmann ganz besonders über seine Nominierung gefreut.
Das Telefonat war sehr, sehr erfrischend, weil er sich natürlich unglaublich gefreut hat. Und es wird uns gut tun, da auch neue Gesichter im Training zu haben, die in leuchtenden Augen haben, wenn sie ein Länderspiel bekommen. Und da freuen wir uns drauf.
Ich habe es gesagt, es sind auch einige Rückkehrer mit dabei, nämlich Leon Goretzka unter anderem, Mats Hummels auch relativ überraschend, David Raum und Bernd Leno. Und aus dem Kader sind natürlich dafür auch ein paar geflogen, unter anderem Nico Schlotterbeck, Emre Can und Benjamin Henrichs.
Jetzt könnte man sagen, bei Leon Goretzka, Mats Hummels und auch Thomas Müller, ja, die sind schon echt wirklich sehr lange mit dabei. Aus deiner Sicht berechtigt, die jetzt wieder mitzunehmen?
Ja, also man kann jetzt schlecht sagen, dass das jetzt eine Notlösung ist, ne? Ich meine, die spielen insgesamt natürlich international eine Rolle, die spielen auf Weltklasseniveau. Gerade Mats Hummels in den letzten Spielen bei Borussia Dortmund sehr gute Spiele gemacht. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass diese Spieler gebraucht werden. Und Julian Nagelsmann hat gesagt, wir brauchen auch Spieler, die mehr Erfahrung haben, die die anderen auch vielleicht mal anleiten können, die coachen können. Und Julian Nagelsmann will auch wieder das Leistungsprinzip mehr nach vorne stellen und nicht so viele Experimente, wie vielleicht unter Hansi Flick mal dabei waren. Also muss man sagen, das ist natürlich diese Lösung, die da gesucht wird. Und auf der anderen Seite fehlen natürlich auch einfach Alternativen in der Bundesliga auf Topniveau.
Trotzdem insgesamt viele Änderungen im Kader. Warum?
Naja, also der Kader ist größer als vorher insgesamt. Es geht erstmal darum, dass Julian Nagelsmann sich einen Eindruck verschaffen will von der Mannschaft auch. Und er versucht natürlich auch die Schwachpunkte anzugehen. Gerade in der Offensive fallen einfach zu wenig Tore. Es ist kein richtiger Stürmer da, der sich so sehr gewünscht wird, gerade auch in Fußball-Deutschland. Und es geht auch eben auch um einen Mix aus Erfahrung und frischen Jungs, die eben neu mit dabei sind, wie unter anderem Chris Führig. Und was Julian Nagelsmann ganz besonders wichtig ist, ist eben auch Stimmung und Motivation irgendwie auszustrahlen. So lustlose Auftritte, wie man sie unter Hansi Flick gesehen hat, die will Julian Nagelsmann nicht nochmal sehen.
Wir müssen versuchen, durch eine Art und Weise, wie wir spielen wollen, durch einen aktiven Fußball eine Stimmung innerhalb der Mannschaft zu erzeugen, die ja, jeden mit Gier und Lust auch bei der Nationalmannschaft spielen lässt.
Ja, und Julian Nagelsmann wird damit sofort anfangen. Er hat nämlich nicht viel Zeit für die Einarbeitung. Die Europameisterschaft ist ja dann schon nächstes Jahr.
Die Nationalmannschaft fliegt am Montag in die USA. Eigentlich ist ja auch die Bundesliga noch in vollem Gange. Also warum musste diese Reise ausgerechnet jetzt sein?
Ja, also der DFB begründet das damit, dass die Weltmeisterschaft 2026 ja in den USA und Mexiko stattfindet. Er will Werbung machen, natürlich auf dem amerikanischen Markt. Und sportlich geht es natürlich auf der anderen Seite auch darum, dass die Mannschaft sich zeigt. Am 14. Oktober geht es gegen die USA, dann am 17. Oktober gegen Mexiko und da wird sich dann eben zeigen, was diese sportliche Neuaufstellung sozusagen mit Julian Nagelsmann jetzt bringt, ob das wirklich was ändert. Aber du hast es gesagt, es gibt natürlich auch Kritik daran aus der Bundesliga. Die Spieler haben eine ziemlich lange Reise vor sich, müssen dann am 20. Oktober schon wieder Bundesliga spielen. Unter anderem hat FC Bayern Trainer Thomas Tuchel gerade gesagt, er weiß nicht so richtig, ob sich das erschließt, ob sich diese Reise jetzt wirklich so anbietet. Und das wird so ein bisschen der Prüfstein für Julian Nagelsmann. Am 18. November ist dann der erste Auftritt von ihm. Auch hier in Deutschland im Olympiastadion geht es dann gegen die Türkei. Dann am 21. November ist der Jahresabschluss für die Nationalmannschaft gegen Österreich. Und dann wird Anfang Dezember schon die EM ausgelost. Also da werden wir dann auch wissen, gegen wen die deutsche Mannschaft dann bei der Heimeuropameisterschaft spielt.
Fußball-Bundestrainer der Männer Julian Nagelsmann hat einen ersten Kader aufgestellt. Das Nationalteam reist für einige Länderspiele in die USA. Benedikt Kaninski aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erzählt, wie viele Überraschungen da dabei sind. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Bayern und in Hessen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt und das heißt, dass diese Woche der Wahlkampf in den beiden Bundesländern in vollem Gange war. Und bei einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt, da soll es nach Darstellung der AfD einen Angriff auf Parteichef Tino Chrupalla gegeben haben. Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben Ermittlungen eingeleitet, aber bisher keine Hinweise auf einen Angriff gefunden. Jetzt gibt's Ergebnisse einer Blutuntersuchung und über die spreche ich mit Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Kerstin, was ist denn bei der Blutuntersuchung rausgekommen?
Nichts Auffälliges. Also die Analyse hatte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt in Auftrag gegeben, weil sie ja Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen hat, wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Verdächtige gibt es aber bisher keine und in Chrupallas Blut sind wohl auch keine toxischen Substanzen gefunden worden. Nur Spuren von Notfallmedikamenten, die er am Mittwoch nach seinem Zusammenbruch in Ingolstadt bekommen hatte. Und auch im Klinikum Ingolstadt, wo er danach behandelt wurde, ist so eine toxikologische Blutuntersuchung gemacht worden, die ebenfalls negativ war. So steht es in dem Brief vom Klinikum Ingolstadt, den Chrupalla bei seiner Entlassung gestern mitbekommen hat und der der deutschen Presseagentur vorliegt.
Also kann man daraus schließen, Chrupalla ist wohl eher nicht angegriffen worden?
Ja, das Ganze ist noch immer so ein bisschen mysteriös, denn in diesem Entlassungsbrief steht wohl was von einer intramuskulären Injektion und von einer Infektion mit einer unklaren Substanz und auch von einem Nadelstich im rechten Oberarm. Also das klingt schon so, als hätte Chrupalla was gespritzt bekommen oder sich auch selbst gespritzt. Man weiß es einfach nicht genauer, aber wie oder wann, das wird aus dem Brief wohl nicht klar.
Erzähl doch bitte noch mal von vorne ein bisschen genauer, was da am Mittwoch passiert ist.
AfD-Chef Tino Chrupalla war am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt und hat da wohl plötzlich einen Schmerz gespürt. Und es konnte dann anscheinend eine kleine Hautverletzung festgestellt werden, die von einem Nadeleinstich gekommen sein könnte. Chrupalla hatte vorher Selfies mit verschiedenen Leuten gemacht, seinen Personenschützern ist aber nichts aufgefallen und auch andere ZeugInnen haben nichts Eindeutiges gesehen. Und danach soll Chrupalla dann schlecht und schwindelig geworden sein und er hatte Krämpfe. Er wurde dann notfallversorgt und anschließend ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Laut AfD kam er auf die Intensivstation, konnte aber gestern wieder entlassen werden.
Und war dann heute wieder beim Wahlkampf?
Nein, sein Büro hat alle Termine abgesagt, aber der Wahlkampf, der geht heute sowieso zu Ende. Alice Weidel ist aber wohl auf dem Weg nach Hessen. Das ist eine Überraschung, weil Chrupallas Co-Parteichefin diese Woche nämlich auch einen Wahlkampftermin abgesagt hatte. Nach eigenen Angaben, nach Hinweisen auf einen möglicherweise bevorstehenden Anschlag auf sie, also auf Alice Weidel. Sie war aber auch gar nicht in Deutschland, sondern auf Mallorca, ist aber eben anscheinend jetzt auf dem Weg nach Wiesbaden.
Wie sind denn die Aussichten für die Wahlen in Hessen und Bayern?
Ja, in beiden Bundesländern ist wohl so etwa ein Drittel der Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Also es sieht schon danach aus, als würde Markus Söder von der CSU in Bayern Ministerpräsident bleiben. Und in Hessen liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein vorne. Als Koalitionspartner kommen für die CSU in Bayern aber theoretisch nicht nur die Freien Wähler, mit denen sie jetzt regieren, sondern auch die Grünen und theoretisch auch die AfD in Frage. Die liegen in den Umfragen alle so um die 15%. Und in Hessen könnte die CDU weiterhin mit den Grünen die Regierung bilden, aber theoretisch auch mit der SPD oder der AfD, auch hier. Auch da liegen alle drei Parteien knapp über 15% der Wählerinnenstimmen.
In Hessen und in Bayern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt musste AfD-Parteichef Tino Chrupalla ins Krankenhaus gebracht werden. Ob er angegriffen wurde, ist weiter nicht klar. Kerstin Ruskowski hatte die Infos. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind sie. Die Tierchen, die kleinen Machno in Brandenburg immer wieder in die Schlagzeilen bringen. Erst hält man ein Wildschwein für eine Löwin. Ganz klein Machno sitzt vergangenen Juli zu Hause wegen Gefahr. Die Polizei sucht und am Ende stellt sich raus, falscher Alarm, Löwin war Wildschwein. Und jetzt will klein Machno genau diese Wildschweine loswerden. Bürgerinnen und Bürger wenden sich an die Politik, weil ihnen die Tiere in den Wohngebieten auf die Pelle rücken, Vorgärten durchwühlen oder auf Spielplätzen rumhängen. Schauen wir drauf mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Jana Niehoff. Jana, wie groß ist das Problem mit den Wildschweinen?
Ja, wenn es nach einigen Bewohnern von Klein Machno geht, sehr groß. Die sagen, dass es echt schlimm geworden wäre mit den Wildschweinen in der Stadt. Und deswegen wurde jetzt auch eine Initiative gegründet, die eben jetzt sich an die Politik wendet und sagt, ey, ihr müsst da was tun. Dennoch muss man sagen, Wildschweine gab es halt schon immer in Kleinmachnow. Das hat mir Dick Ehlert erzählt. Er ist Wildtierreferent und sitzt in der Senatsverwaltung für Naturschutz in Berlin.
Man muss dazu sagen, Kleinmachnow ist in der Peripherie von wunderbaren Waldgebieten, Grünanlagen. Und mitten durch Kleinmachnow gehen große Grünachsen, die seit eh und je Wildschweine nutzen. Das ist nicht das erste Mal, dass in Kleinmachnow Wildschweine auftauchen.
Ja, trotzdem muss man sagen, dass es schon sein kann, dass es jetzt gerade eben vermehrt vorkommt. Und das nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Europa. Also Paris und Warschau, die haben zum Beispiel die gleichen Schwierigkeiten mit Wildschweine. Und dass Wildschweine jetzt mehr in die Städte kommen, das hat verschiedene Gründe.
Also wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass gerade Herbst ist und die sich vollfressen wollen für den Winter, oder?
Ja, genau, das ist der erste Grund. Und der zweite Aspekt ist der Klimawandel. Klar, wie immer, wenn die Sommer so heiß und trocken sind, wie sie es dieses Jahr waren, finden die Wildschweine eben nicht mehr genug Nahrung in den Wäldern und kommen dann in die Städte, denn die bewässerten Vorgärten oder Parks sind dann eben sehr nahrhaft.
Also, Wildschweine in Städten gab es schon immer, aber trotzdem spitzt sich die Lage gerade zu. Wie gefährlich ist das denn, wenn Wildschweine auf einmal in den Städten anzutreffen sind?
Ja, es kommt drauf an, wie man sich als Mensch so verhält, wenn man sie trifft. Wildschweine sind erstmal ganz normale Wildtiere und die haben keine Lust auf Konfrontation mit dem Menschen, hat mir Kai Hamann erklärt. Er ist Geschäftsführer des Landesjagdverbandes in Brandenburg.
Prinzipiell sind Wildschweine für den Menschen überhaupt nicht gefährlich. Da braucht man sich keine Sorgen machen, aber generell gilt natürlich, wie bei allen Wildtieren, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen, dann kann es schon mal brenzlig werden. Natürlich, das wäre bei allen Wildtieren der Fall. Aber prinzipiell sind Wildschweine ungefährlich.
Trotzdem, wenn man Wildschwein begegnet, Abstand halten, ruhig bleiben. Denn wenn ein Wildschwein kommt, dann solltest du das nicht aufregen. Du solltest nicht aggressiv werden. Du kannst aber tatsächlich laut reden oder vor dich hinpfeifen, um zu signalisieren, hey, ich bin hier. Ich bin aber keine Gefahr. Was die Leute in Kleinmachnow aber auch sagen, ist, dass Wildschweine eben Sachschäden anrichten, also zum Beispiel Zäune und Gärten kaputt machen.
Wird den Tieren denn da freie Bahn gelassen oder wird da schon auch was unternommen?
Also da wird schon einiges unternommen. Wildschweine werden in ganz Deutschland gejagt, wenn Saison ist, um die Population eben in Schach zu halten und das eben auch in Kleinmachnow.
Ich weiß, dass dort in dieser Region sehr engagierte Jägerinnen und Jäger unterwegs sind, die auch alle Möglichkeiten nutzen, auch mit Hilfe von Ausnahmegenehmigungen, auch im städtischen Bereich jagen und eben dort auch Wildschweine erlegen.
Ja, Kai Hamann sagt aber auch, dass viele Menschen die Wildschweine eben füttern würden, dass sie Äpfel rauslegen, Kartoffelschalen und dann gewöhnen sich die Wildschweine natürlich daran und das sollte wirklich unterbunden werden. Da fehlt also noch so ein bisschen Präventivarbeit. Ob in Zukunft da noch mehr Maßnahmen kommen, um die Wildschweine aus der Stadt zu vertreiben, ja, das wird die Initiative zeigen.
Wildschweine kommen immer mehr in unsere Städte und das in ganz Europa. Wieso das so ist und was dagegen gemacht wird, das hat uns Jana Niehoff aus dem Deutschlandfunk Nova-Team erklärt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Sonntag, da wird ja unter anderem in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und die hier, die steht an der Spitze der Grünen.
Ja, wir Grüne gehen sehr kämpferisch und selbstbewusst in diesen Landtagswahlkampf.
Katharina Schulze. Es gibt da aber ein Problem. Sollte Schulze es mit ihren Grünen ernsthaft schaffen, mehr Stimmen als die CSU zu bekommen, dann könnte sie trotzdem nicht Ministerpräsidentin von Bayern werden. Denn sie ist noch nicht 40. Und die bayerische Verfassung sagt, wer zu jung ist, der darf nicht. Wie zeitgemäß ist das, Politik als Ü40-Party zu denken? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist der Frage nachgegangen.
Artikel 44 der bayerischen Landesverfassung regelt die Wahl des Ministerpräsidenten. So, hier muss innerhalb einer Woche vom neuen Landtag gewählt werden, für die Dauer von 5 Jahren. Und hier steht's in Absatz 2. Wählbar ist jeder wahlberechtigte Bayer, der das 40. Lebensjahr vollendet hat.
Also ich habe jetzt im Zuge der Wahl in Bayern das erste Mal davon gehört, mir war das vorher nicht so richtig klar.
Das ist Anna Lang, Psychologin. An der Uni Erfurt forscht sie zum Thema Entscheidungskompetenz.
Wenn man sich das Ganze aus einer wissenschaftlichen Perspektive ansieht, dann ist das allerdings wenig fundiert. Also dieses Alter von 40 Jahren, also so ein mittleres Lebensalter, ist es jetzt nicht so, dass sich da kognitiv noch viel tut und auch was so sozioemotionale Aspekte angeht, also sozioemotionale Aspekte der Reife, findet man eigentlich im höheren Erwachsenenalter keine bedeutsame Entwicklung mehr. Insofern erscheint mir dieses 40-Jahres-Grenze eher willkürlich.
Vor fast 80 Jahren, als die bayerische Landesverfassung in Kraft trat, konnten sich die Beteiligten natürlich noch nicht auf Entscheidungsforschung beziehen. Eigentlich genial, dass wir da heute vieles wissen. Nämlich, dass Menschen schon recht früh sogenannte Plateaus erreichen, auf denen angelangt sie kompetent Entscheidungen treffen können. Dafür gibt es je nach Entscheidungsart unterschiedliche Erkenntnisse.
In der Entscheidungspsychologie unterscheidet man zwischen heißen Entscheidungen und kalten Entscheidungen. Für diese kalten Entscheidungen spielen vor allem grundlegende kognitive Fähigkeiten eine Rolle. Also zum Beispiel die Arbeitsgedächtnisleistung, wie gut ich mit Informationen umgehen kann, wie gut ich die verarbeiten kann. Und diese kognitiven Fähigkeiten, die erreichen eigentlich, sind eigentlich mit 16 Jahren ausgereift. Also danach tut sich nicht mehr viel.
Mit 16 schon? Als Anna Lang mir das erzählt, bin ich erstmal erstaunt. Ihre Erklärung dafür: Wenn ältere Menschen Jüngere einschätzen, denken sie oft, das würde ich an deiner Stelle, natürlich mit meinem heutigen Wissen, anders entscheiden. Die Älteren leiten dann daraus ab, dass die jüngere Person nicht so entscheidungskompetent ist. Dabei überschätzen sie ihre Vorhersagekraft und sind Opfer einer kognitiven Verzerrung. Das Ganze ist gut erforscht, nennt sich Hindsight-Bias oder Rückschaufehler. Ja, und dann haben wir ja noch die heißen Entscheidungen.
Für diese Entscheidungen braucht es eben sozioemotionale Reife, nennen wir das auch, oder psychosoziale Reife. Da geht es um solche Dinge wie Impulskontrolle, Risikowahrnehmung. Und da tut sich auch nach dem 16. Lebensalter noch ein bisschen was. Also da ist das Plateau, also wo das ausgereift ist, ungefähr bei 25 Jahren.
Demnach hätte Grünen-Politikerin Katharina Schulze dieses Plateau seit mindestens 12 Jahren erreicht. Darf sich aber ein bisschen so fühlen wie viele 16-Jährige, die nicht wählen dürfen, oder überhaupt sehr viele, die schon mal erlebt haben, wie das ist, wenn dich jemand nicht für voll nimmt.
Also ich glaube, wir haben generell, das ist vielleicht aber auch so eine deutsche Eigenart, die Tendenz, so die Lebenserfahrung von Kindern und Jugendlichen gering zu schätzen und auch ihre Kompetenzen gering zu schätzen. Ich denke, Kinder und Jugendliche sehen viele Dinge anders. Das ist einfach was, was man lernt. Die haben andere Präferenzen, denen sind andere Dinge wichtig. Aber ich halte diese Perspektive, die man manchmal findet, ach, werde erst mal ein bisschen älter und dann verstehst du, was wichtig ist im Leben, die finde ich falsch.
Lebenserfahrung als Kriterium für MinisterpräsidentInnen. Schon mal auf eigenen Beinen gestanden haben, klar. Doch hier scheinen Altersgrenzen wenig hilfreich. Durch die vielen ökologischen Krisen, die gerade ineinander greifen, rückt automatisch die Zukunft mehr in den Blick. Junge Perspektiven könnten dabei helfen, festgebackene Strukturen aufzubrechen. Und wer wirklich ernsthaft über Entscheidungskompetenz reden möchte, der muss sich das Ganze auch mal von der anderen Seite anschauen.
Im Alter ist es ja so, dass viele kognitive Funktionen wieder abnehmen und das kann Entscheidungsqualität natürlich auch beeinträchtigen.
65 bis 70 Jahre. Das sei so die Marke, sagt Anna Lang. Der Bayerische Landtag gehört mit einem Altersschnitt von 55 zu den betagtesten. Und die 65-Jahres-Schwelle, die haben schon einige überschritten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.